Thank you, Sister Thompson. And
danke, Sister Thompson. Vielen Dank den bemerkenswerten Frauen dieser Kirche. Brüder und Schwestern, meine Botschaft zur Osterzeit, die ich heute geben möchte, ist an alle gerichtet, aber besonders an diejenigen, die allein sind oder sich allein fühlen oder schlimmer noch, sich verlassen fühlen. Dazu gehören diejenigen, die sich danach sehnen, verheiratet zu sein, diejenigen, die einen Ehepartner verloren haben und diejenigen, die Kinder verloren haben oder nie mit Kindern gesegnet waren. Wir fühlen mit den Ehefrauen, die von ihrem Mann verlassen wurden, Ehemännern, deren Frau fortgegangen ist, Kindern, die Vater oder Mutter verloren haben oder beide. Zu dieser umfangreichen Gruppe kann auch ein Soldat zählen, fern der Heimat, ein Missionar, der in den ersten Wochen unter Heimweh leidet, oder ein arbeitsloser Vater, der fürchtet, dass seine Familie die Angst in seinen Augen sieht. Kurz gesagt, kann sich jeder von uns ab und an darin wiederfinden. All diesen Menschen möchte ich von der einsamsten Reise berichten, die jemals angetreten wurde, und den endlosen Segnungen, die sie der gesamten Menschheit einbrachte. Ich spreche von der einsamen Aufgabe des Heilands, die Bürde unserer Errettung ganz allein zu tragen. Er sagte sehr zutreffend: Ich allein trat die Kelter, von den Völkern war niemand dabei. Ich sah mich um, doch niemand wollte mir helfen. Ich war bestürzt, weil keiner mir beistand. Wie Präsident Uchtdorf bereits sagte, wissen wir aus den Schriften, dass die messianische Ankunft Jesu in Jerusalem am Sonntag vor dem Pascha-Fest, also genau an einem Tag wie heute, ein großer publikumswirksamer Augenblick war. Aber das Verlangen, an seiner Seite zu sein, ließ sehr schnell nach. Schon bald wurde Jesus den israelitischen Führern jener Tage vorgeführt. Zunächst Hannas, dem ehemaligen Hohepriester, dann Kaiaphas, dem amtierenden Hohepriester. In ihrer Hast, ein Urteil zu fällen, verkündeten diese Männer und ihre Räte ihren Richterspruch schnell und zornig und riefen: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Er ist schuldig und muss sterben. Damit wurde er vor die Fremdherrscher im Land gebracht. Herodes Antipas, der Tetrarch von Galiläa, verhörte ihn einmal, und Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Judäa, zweimal, wobei er beim zweiten Mal der Menge verkündete: Ich selbst habe in eurer Gegenwart verhört und habe keine der Anklagen bestätigt gefunden. Und dann gab Pilatus den Befehl, Jesus zu geißeln und kreuzigen. Eine Handlung, die ebenso skrupellos wie unlogisch war. Pilatus' frisch gewaschene Hände hätten gar nicht befleckter und unreiner sein können. Diese kirchliche und politische Ablehnung wurde noch persönlicher, als sich die Menschen auf der Straße ebenfalls gegen Jesus wandten. Ironischerweise saß gemeinsam mit Jesus ein echter Gotteslästerer im Gefängnis, ein Mörder und Revolutionär, bekannt als Barabbas. Dieser Name oder Titel bedeutet auf Aramäisch Sohn des Vaters. Da es zum Pascha-Fest die Tradition gab, einen Gefangenen freizulassen, fragte Pilatus die Leute: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Und so wurde ein gottloser Sohn des Vaters freigelassen, während der wahre Sohn des himmlischen Vaters zur Kreuzigung verurteilt wurde. Dies war aber auch eine sehr aufschlussreiche Zeit für diejenigen, die Jesus besser kannten. Am schwersten können wir aus dieser Gruppe wohl Judas Iskariot verstehen. Wir wissen, dass der göttliche Plan erforderte, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber es ist ein schmerzlicher Gedanke, dass einer seiner besonderen Zeugen, der zu seinen Füßen saß, ihn beten hörte, sah, wie er andere heilte und seinen Einfluss spürte, ihn und alles, was er war, verraten konnte. Und das für 30 Silberstücke. Niemals in der Weltgeschichte hat man mit so wenig Geld so viel Schande erworben. Es ist nicht an uns, über Judas zu richten, aber Jesus sagte über seinen Verräter, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Natürlich erlebten auch andere Gläubige schwierige Augenblicke. Nach dem letzten Abendmahl bat Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, auf ihn zu warten, während er sich allein in den Garten Gethsemane begab. Er warf sich zu Boden und betete zu Tode betrübt, und im Bericht steht, dass sein Schweiß wie Blut war, als er den Vater anflehte, diesen vernichtenden, grausamen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Aber natürlich konnte er nicht vorübergehen. Als er nach diesem schmerzlichen Gebet zurückkehrte, fand er seine drei führenden Apostel schlafend vor. Was ihn zu der Frage veranlasste, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Dies geschah noch zweimal, bis er bei seiner dritten Rückkehr mitfühlend sagte, sie sollen jetzt weiterschlafen und sich ausruhen. Doch für ihn würde es keine Ruhe geben. Wenig später, nach Jesu Festnahme und Erscheinen vor Gericht, leugnete Petrus, als er beschuldigt wurde, Jesus zu kennen und einer seiner Vertrauten zu sein, dies nicht nur einmal, sondern dreimal. Wir wissen nicht alles, was dort geschah, und wir wissen auch nicht, welchen Rat der Heiland seinen Aposteln unter vier Augen zu ihrem Schutz gegeben haben mag. Aber wir wissen, dass Jesus klar war, dass nicht einmal diese Getreuen am Ende zu ihm stehen würden. Und er hatte es Petrus vorausgesagt. Dann, als der Hahn krähte, wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und weil Gott als notwendig erachtete, wurde der Freundeskreis um Jesus immer kleiner. Dies unterstreicht der kurze Vers in Matthäus. Alle Jünger verließen ihn und flohen. Petrus blieb nah genug, dass man ihn wiedererkannte und ihn befragte. Johannes stand mit der Mutter Jesu unten am Kreuz. Insbesondere blieben wie immer die gesegneten Frauen im Leben des Erlösers so nahe bei ihm, wie sie konnten. Aber im Wesentlichen setzte er seine einsame Reise zurück zu seinem Vater ohne Trost oder Begleitung fort. Und nun spreche ich mit Bedacht, ja mit Ehrfurcht, von dem wahrscheinlich schwersten Augenblick auf diesem einsamen Weg zur Sühne. Ich spreche von den letzten Augenblicken, auf die sich Jesus verstandesmäßig und körperlich wohl vorbereitet hatte, die aber gefühlsmäßig und geistig wahrscheinlich nicht in ihrer gesamten Tragweite vorausgeahnt hatte. Jener abschließende Abstieg in die lähmende Verzweiflung, von Gott verlassen zu sein, als er in Einsamkeit wie sie größer nicht sein kann, ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Verlust an weltlicher Unterstützung hatte er kommen sehen, aber dies konnte er bestimmt nicht begreifen. Er hatte doch zu seinen Jüngern gesagt: die Stunde ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Mit der ganzen Überzeugung meiner Seele bezeuge ich, dass er wirklich in Vollkommenheit das tat, was seinem Vater gefiel, und dass der vollkommene Vater seinen Sohn in jener Stunde nicht allein gelassen hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass im gesamten irdischen Wirken Christi der Vater seinem Sohn wohl niemals näher war als in diesen qualvollen letzten Augenblicken. Doch damit das größte Opfer seines Sohnes sowohl vollständig als auch eigenständig war, entzog der Vater Jesus kurz den Trost durch seinen Geist, die Unterstützung, die seine Gegenwart ihm bot. Es war für die Wirksamkeit des Sühnopfers erforderlich, ja sogar entscheidend, dass dieser vollkommene Sohn, der niemals ein schlechtes Wort verloren, noch falsch gehandelt, noch etwas Unreines berührt hatte, erkannte, wie sich der Rest der Menschheit fühlt, wenn man solche Sünden begeht. Damit sein Sühnopfer unbegrenzt und ewig sein konnte, musste er erfahren, wie es ist, wenn man nicht nur körperlich, sondern auch geistig stirbt. Musste er spüren, wie es ist, wenn sich der Geist Gottes zurückzieht und man sich vollständig, erbärmlich und hoffnungslos verlassen fühlt. Aber Jesus hielt durch. Er machte weiter. Die Güte in ihm ließ den Glauben triumphieren, sogar als er größtem Schmerz ausgesetzt war. Das Vertrauen, auf das er baute, sagte ihm trotz seiner Gefühle, dass Gottes Mitgefühl immer da ist, dass Gott immer treu ist und uns nie verlässt oder im Stich lässt. Als dann der letzte Pfennig gezahlt war, als Jesu Entschlossenheit, die Sache treu zu Ende zu führen, so offensichtlich wie unverrückbar war, da war es endlich glücklicherweise vollbracht. Allen Widerständen zum Trotz und ohne jemanden, der ihm half oder ihn stützte, stellte Jesus von Nazareth, der lebendige Sohn des lebendigen Gottes, körperliches Leben dort wieder her, wo der Tod herrschte, und brachte freudige geistige Erlösung aus höllischer Dunkelheit und Verzweiflung. Mit Glauben an den Gott, von dem er wusste, dass er da ist, konnte er im Triumph sagen: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Brüder und Schwestern, einer der tröstlichsten Gedanken in der Osterzeit ist, dass Jesus völlig allein einen so langen, einsamen Weg ging, und wir dies deshalb nicht tun müssen. Seine einsame Reise verschaffte uns großartige Begleiter für unsere Sparversion dieses Weges, den Vater im Himmel, der mit Barmherzigkeit für uns sorgt, seinen geliebten Sohn, der uns ein verlässlicher Gefährte ist, die großartige Gabe des Heiligen Geistes, Engel im Himmel, Angehörige auf beiden Seiten des Schleiers, Propheten und Apostel, Lehrer, Führer und Freunde. All diese und noch weitere wurden uns dank des Sühnopfers Jesu Christi und der Wiederherstellung seines Evangeliums als Begleiter auf unserem Weg durch die Sterblichkeit gegeben. Laut erschallt von Golgothas Gipfel die Wahrheit, dass wir niemals allein oder ohne Hilfe gelassen werden, auch wenn es uns manchmal so vorkommen mag. Ja, unser aller Erlöser hat gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern mein Vater und ich kommen wieder zu euch und bleiben bei euch. Meine andere Bitte zur Osterzeit ist, dass diese Szenen vom einsamen Opfer Christi durchwirkt mit Augenblicken, in denen er verleugnet, verlassen und mindestens einmal offen verraten wurde, niemals von uns wiederholt werden. Er ging einmal allein. Ich möchte uns bitten, dass er nie mehr ohne unsere Hilfe und Unterstützung Sünde gegenübertreten muss, dass er nie wieder teilnahmslose Zuschauer sieht, wenn er sie oder mich auf seiner heutigen Via Dolorosa entdeckt. Mögen wir uns nun unmittelbar vor dieser heiligen Woche, Pascha-Donnerstag mit dem Pascha-Lamm, der sühnenden Freitag mit dem Kreuz, der Sonntag der Auferstehung mit dem leeren Grab, noch mehr als Jünger des Herrn Jesus Christus erweisen, nicht nur in Worten und nicht nur in behaglichen Zeiten, sondern auch in Taten und mit Mut und Glauben, auch dann, wenn der Pfad einsam und unser Kreuz nur schwer zu tragen ist. Mögen wir in dieser Osterwoche und auch sonst immer zu Jesus Christus stehen, allzeit und in allem und überall, wo auch immer wir uns befinden mögen, selbst bis in den Tod. Denn so hat er ja auch zu uns gestanden, als er wirklich seinem Tod entgegensah und als er vollkommen allein dastehen musste. Im Namen Jesu Christi. Amen.